Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute heißt es in Reflexe wieder Kultur 010, wie hat die Kultur den Sprung ins neue Jahrtausend geschafft? In der dritten Sendung dieser Schwerpunktserie geht es um die Position der Künstler und Künstlerinnen heute. Es geht um ihre Rolle in der Gesellschaft und um ihr Selbstverständnis. Gäste heute sind Peter Lirti und Marina Beloprovaja. Peter Lirti ist seit Jahren einer der erfolgreichsten und eigenwilligsten Dokumentarfilme der Schweiz. Und die russischstämmige Marina Beloprovaja ist Performerin. Vor 3 Jahren zum Beispiel hat sie mit der Aktion Die Abschiebung, in der sie ihre eigene Situation thematisierte, für Aufsehen gesorgt und dafür auch letztes Jahr den Eidgenössischen Kunstpreis bekommen. Das Gespräch leitet Dagmar Weber.
Herzlich willkommen, Marina Beloprovaja. Herzlich willkommen, Peter Lirti. Sie arbeiten beide in 2 unterschiedlichen Genres, dem Film und der Performancekunst. Sie gehören 2 unterschiedlichen Generationen an. Sie, Frau Beloprovaja, sind Anfang 30, Sie, Peter Lirti, Ende 50. Eine kurze Frage am Anfang. Wenn man Sie fragt, was Sie denn sind, sagen Sie da, ich bin Künstler?
Ja, das tue ich. Ich bin Performancekünstlerin.
Und wie sind Sie das geworden?
Also Künstlerin wollte ich eigentlich schon immer werden. Das ist keine aufregende Geschichte. Es gab keine Offenbarung oder so. Ich wollte das eigentlich immer. Und zur Performance bin ich nach und nach gekommen, indem ich einfach mich immer weniger für die Materie interessiert habe, also physische Materie, Erstellung von Produkten mit künstlerischem Wert.
Und Sie, Peter Lirti, wenn man Sie fragt, was sind Sie, was tun Sie, was sagen Sie?
Ja, ich sage, ich bin Filmemacher. Für mich ist die Definition Künstler, das sehe ich als eine Definition, die kommt von außen, die gebe ich mir nicht selbst.
Und das Filmemacher, das ist dann eher ein Handwerk, oder?
Nein, ich würde sagen, das ist so ein Beruf geworden jetzt. Also ich lebe davon. Ich habe ja früher mal Kunst auch studiert, ich habe mich mit Kunst beschäftigt. Ich komme eigentlich von der bildenden Kunst und habe mich da von der bildenden Kunst mehr und mehr in Film hinein bewegt. Das war so ein organisches Hineinwachsen, weil ich da einfach mehr reinpacken konnte von sehr divergierenden Interessen in
was
dem Film.
Denn?
Ja, Musik vor allem, Sprache und die bewegten Bilder.
Wir beschäftigen uns in dieser ganzen Woche in Reflexe ja mit der Frage nach dem kulturellen Fußabdruck der Nullerjahre, mit der Frage auch, wie die Kultur den Sprung ins neue Jahrtausend geschafft hat. Und in dieser heutigen Sendung geht es dabei eben um die Position der Kunstschaffenden, der Künstler und Künstlerin. Ich habe 3 Thesen vorbereitet für dieses Gespräch als Leitplanken, als Orientierungspunkte für unsere Diskussion. Und diese Thesen werden wir uns jetzt mal anhören.
These 1. Jeder gute Künstler muss auch ein erfolgreicher Unternehmer sein. These 2. Förderkriterien, Publikumszahlen und Kulturpolitik engen die künstlerische Freiheit der Kunstschaffenden immer stärker ein. These 3. In der Krise schreit die Gesellschaft nach politischer, gesellschaftlich relevanter Kunst. Was genau das heute sein könnte, darüber gehen die Meinungen von Politik, Wirtschaft und Publikum allerdings weit auseinander.
3 Thesen, die natürlich zusammenhängen. Lassen Sie uns vielleicht mit der ersten beginnen. Jeder gute Künstler muss auch ein erfolgreicher Unternehmer sein. Sind Sie das, Peter Lirti?
Ja, mich irritiert der Satz. Also mich irritiert, dass jeder gute Künstler ein erfolgreicher Unternehmer sein soll. Ich glaube, es gibt sehr viele gute Künstler, die überhaupt keine erfolgreichen Unternehmer sind. Also das stört mich an diesem Satz. Man könnte ja auch sagen, jeder erfolgreiche Künstler muss ein guter Unternehmer sein. Wo ich jetzt da genau hingehöre, ich denke, ich bin kein besonders guter Unternehmer. Ich weiß nicht so recht. Ne?
Also ich habe das Gefühl, die Aufforderung, ein guter Unternehmer zu sein, bezieht sich heute einfach nicht explizit auf die Kunstschaffenden, sondern auf die gesamte Gesellschaft. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir alle einem System unterliegen, in dem wir permanent eine gewisse Flexibilität aufbringen müssen, permanent für uns kämpfen, Dinge überwinden müssen, uns neu wappnen für die weiteren beruflichen Herausforderungen. Und da habe ich das Gefühl, den Kunstschaffenden geht es nicht anders als den anderen, weil das ist genauso ein Beruf wie alle anderen auch.
Ja, vielleicht liegt es eben doch an dem Wort Erfolg, nicht? Weil wir hatten ja, würde ich sagen, vielleicht noch vor 10 Jahren die sogenannte Leistungsgesellschaft, nicht? Von der wir uns abgrenzen wollten, weil das war irgendwie so ein bisschen ein negativer Begriff, nicht? Heute sehne ich mich zurück zur Leistungsgesellschaft, weil wir nämlich heute in einer Erfolgsgesellschaft leben, nicht? Also nicht die Leistung zählt, sondern der Erfolg. Das Image ist wahrscheinlich heute wichtiger als die eigentliche Leistung. Ich komme noch aus einer Zeit, wo wir versucht haben, über Leistung, über unsere Arbeit eigentlich, also wo wir uns als Arbeiter verstanden haben, im Grunde genommen in der Kunst.
Aber das verstehe ich richtig, dass Sie sagen, jetzt ist eine zusätzliche Anforderung an Künstler, Künstlerinnen dazugekommen.
Ich würde nicht mal sagen, eine zusätzliche, ich würde sagen, ist ersetzt worden. Ich denke, die Leistung ist heute fast weniger wichtig als das Image.
Und wenn Sie von Leistung reden, sprechen Sie da von Qualität?
Ich meine die Qualität. Und Qualität bedingt ja ein Stück weit eine Vertiefung, nicht? Und Vertiefung bedeutet ein Stück weit Zeit, also Dauer. Unsere Zeit empfinde ich nicht so besonders auf Dauer angelegt, nicht?
Sie haben gesagt, das ist für Sie fast eine selbstverständliche Anforderung, dass man flexibel sein muss, dass man auch den Markt im Blick haben muss. Ist das die Gnade der späteren Geburt, Marina Belobrovaja?
Also mit dieser Selbstverständlichkeit meine ich nicht eine gleichzeitige Akzeptanz meinerseits. Damit will ich zum einen eigentlich nur sagen oder betonen, dass ich meinen Beruf nicht von anderen jetzt explizit unterscheide, sondern ich glaube, dass wir alle diesem Druck und dieser Forderung unterliegen. Aber ich finde es super spannend, diese Trennung zwischen Leistungsgesellschaft und Erfolgsgesellschaft. Ich verstehe schon, was damit gemeint ist, aber ich glaube, dass das ziemlich nah beieinander liegt. Ich meine, Erfolg ist ja ein Ergebnis der Leistung und Leistungsdruck ist wiederum mit dem Begriff Erfolg ziemlich eng verbunden. Nicht?
Ich wünschte mir, dass du recht hättest, aber ich bin nicht so sicher. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Popkünstler, nicht? Und ich denke, dass mehr und mehr Künstler sich dem annähern eigentlich. Ich habe nichts gegen Pop. Also das ist die heutige Volkskunst, Pop, nicht? Und ich denke, dass ein Popkünstler sehr stark gemacht ist von außen. Und nicht durch seine Leistung in erster Linie. Dass viel, viel eher ein Produkt ist, als dass er selber Produkte herstellt. Nicht?
Aber wenn wir, also es gibt quasi die eigentliche Leistung, also die quasi die faire Arbeit aus sich heraus und dann gibt es etwas, was quasi jemand aufgestülpt ist. Aber ich habe das Gefühl, in dieser These verbirgt sich die Aussage, dass wir jetzt quasi selbst uns um diese Aufstülpung kümmern. Das heißt, die Leistung, die wir bringen, ist natürlich auch die Leistung der Selbstgestaltung als Produkt.
Also der Künstler, die Künstlerin als Marke.
Genau. Als Marke, die sich selbst quasi als Produkt herstellt.
Wenn ich jetzt an Film denke, nicht, dann ist ja immer wieder auch eine Diskussion, geben wir genug Geld aus, zum Beispiel für die ganze Promotion. Also wenn man jetzt vergleicht, was landläufig gemacht wird, zum Beispiel mit Hollywood, wo man ja weiß, dass das Werbebudget zum Teil höher ist als das eigentliche Herstellungsbudget für den Film, dann verstehst du vielleicht auch ein bisschen, woher das kommt, auch bei mir. Also das Label nicht eigentlich primär die Leute überzeugen soll, bevor sie sich den Film überhaupt anschauen, nicht? Und ich denke, dass das mit gewissen Künstlern auch passiert. Also mir kommt das so, es gibt ja diese Popstars unter den Künstlern, die ja horrend hoch gehandelt werden und wahrscheinlich auch irgendwann wieder von sehr hoch oben fallen gelassen werden. Das sind diese Labels, nicht? Wie weit man da selber die Energie hat, daran zu arbeiten und gleichzeitig noch seine Arbeit seriös zu machen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das je nachdem mehr Aufwand ist, die Promotion als die eigentliche Arbeit, dann habe ich da so meine Zweifel, wo das hinführt.
Was mir in meiner Arbeit wichtig ist, ist quasi die Promotion als ein Teil des Inhaltes zu verstehen und zu manipulieren. Also quasi die Promotion auch als Inhalt oder als Gegenstand der Arbeit zu betrachten.
Da sind wir vielleicht auch bei Unterschieden, die es in Ihren jeweiligen Kunstfeldern gibt. Ich würde das gerne nutzen, um auf These 2 überzuleiten, weil ich glaube, wir sind auch bei dem Thema, in welchem Kontext produziert man, versteht man sich als Künstler, wie abhängig ist man von der Gesellschaft drumherum. Die These 2 heißt, Förderkriterien, Publikumszahlen und Kulturpolitik engen den Raum für die künstlerische Freiheit der Kunstschaffenden immer stärker ein. Entspricht das Ihren Erfahrungen?
Also ich kann ein kleines Beispiel geben. Wenn heute ein junger Künstler oder sagen wir Filmemacher einen Film machen möchte und sich bewerben möchte und um Subventionen beim Bundesamt für Kultur, dann kriegt er ein sehr dickes Formular. Und auf der allerersten Seite muss er mal auffüllen, wie viele Zuschauer hattest du bei deinem letzten Film, nicht? Das setzt ein Signal für diesen jungen Filmemacher. Und welches Signal, denken Sie, setzt das? Fordert das den jungen Filmemacher auf, sich frei zu äußern, sich vollkommen unbefangen und direkt und mutig an die Sache heranzugehen, oder ist das eine Disziplinierung von Anfang an? Das ist für mich so, was ich kürzlich so gesehen habe, ein sehr direkter, sehr konkreter Hinweis, wie sich das entwickelt hat. Und das, meiner Meinung nach, das engt nicht nur ein, das schüchtert auch ein. Ich denke, dass sehr viele Künstler heute eingeschüchtert sind durch diesen Druck.
Wie verteidigen Sie Ihre künstlerische Freiheit?
Wie ich sie verteidige? Ja, ich meine, ich bin schlussendlich auch angewiesen auf diese ganzen... Als Schweizer Filmemacher bin ich zumindest 90% darauf angewiesen, dass ich akzeptiert werde, nicht? Dass ich subventioniert werde. Wie ich das verteidige, indem ich einfach meine Arbeit mache, nicht? Und indem ich mich wehre, wo ich mich ungerecht behandelt fühle, nicht? Indem ich mich auch für andere wehre.
Was wäre für dich dann der ideale Zustand einer künstlerischen Freiheit?
Das ist jetzt auch eine schwierige Frage. Ich meine, wir bezeichnen uns ja groteskerweise als Independence, nicht? Was wir ja nicht sind. Wir sind ja keine Independence. Wir sind ja vollkommen abhängig von diesen Fördergremien und von Akzeptanz dieser Gesellschaft schlussendlich. Ich meine, um unser Leben damit zu verdienen. Die wirkliche, echte künstlerische Freiheit ist wahrscheinlich nur da, wenn man wirklich unabhängig ist. Das heißt, wenn man eine andere Arbeit macht oder sich das Geld oder den Lebensunterhalt sonst wie verdient. Sonst sind wir integriert, ob wir das wollen oder nicht. Aber ich denke, dass eine Gesellschaft, die sich Künstler leistet, die sich Subventionen leistet, die eine Kultur als notwendig erachtet und Geld, Steuergelder dafür zur Verfügung stellt, andere Prioritäten setzen sollte als ein möglichst breiter, großer Zuspruch durch das Publikum. Weil eben das Nicht-Wirtschaftliche funktionieren muss, deshalb die Steuergelder nicht.
Also ich würde doch einen Unterschied zwischen unseren Ansichten definieren, indem ich behaupten würde, wir müssen alle wirtschaftlich funktionieren. Das ist mal ein Link zu unserer ersten These. Und in Bezug auf diese künstlerische Freiheit und meine Einengung in meiner künstlerischen Freiheit. Ich glaube, wir gehen aus unterschiedlichen Vorstellungen aus im Sinne von ein Ist-Zustand oder ein Soll-Zustand. Und der unmittelbare Teil meiner Arbeit oder meines Selbstverständnisses ist nicht einfach eine widerspruchslose Akzeptanz eines Ist-Zustandes, aber der Ist-Zustand ist mein Thema und meine Inspiration. Das heißt, ich will den Ist-Zustand immer wieder kritisch anschauen. Aber zugleich liefert dieser unvollkommene oder kritisierbare, zu kritisierende Ist-Zustand immer wieder neue Themen oder neue Anliegen. Das heißt, diese Wirtschaftlichkeit von mir als Person oder von mir als Künstlerin, die zum Beispiel also für jedes Projekt auf Subventionen angewiesen ist, auf Zuwendungen des Staates angewiesen ist. Ich muss das irgendwie einerseits thematisieren, andererseits einbauen, in das Projekt einbauen. Also ein Beispiel, wenn ich ein Projekt über das Pokern die Kulturgelder mache, ein künstlerisches Projekt, dann finde ich das berechtigt, bei einer Bank Geld dafür zu beantragen. Das muss aber ganz klar thematisiert werden und damit muss auch weiter gespielt werden. Das heißt, das wird nicht einfach nur zu Diensten des Projektes eingebaut, sondern wird auch zum Thema der Arbeit.
Also es ist ein integraler Bestandteil hier auch wieder Ihrer künstlerischen Arbeit. Geld von einer Bank zu nehmen, würden Sie das auch, Peter Lichti?
Ja, ich nehme selbstverständlich Geld von einer Bank. Bei mir ist erst dort Stopp, wo irgendwelche Auflagen damit verbunden sind.
Das würde heißen?
Ich mache keine Kompromisse in meiner Arbeit. Überhaupt nicht. Das mache ich nicht.
Und da wissen Sie auch immer, wo der Kompromiss anfangen würde?
Ich hoffe es. Also das könnte ich jetzt nicht so 100% mit Ja beanspruchen. Ich hoffe es. Ich versuche mich darauf zu achten, aber ich bin ja nicht stur. Also na, ich meine, wenn mich ein Kompromiss nicht stört, dann stört er mich nicht. Dann ist es eigentlich auch schon fast kein Kompromiss mehr. Ich möchte einfach verstanden werden. Das ist vielleicht mein Kompromiss in Anführungszeichen. Ich möchte nicht meine Arbeit autistisch zur Verfügung stellen und wer es checkt, der checkt es oder die anderen sind selbst schuld. Ich möchte dann schon irgendwie verstanden werden. Da versuche ich eine Sprache zu sprechen in meinem Medium, das von möglichst vielen Leuten verstanden werden kann. Das ist meine Konzession, nicht an das Publikum. Aber inhaltlich oder formal würde ich mich da absolut nicht reinreden lassen. Dann würde ich eher dann auf das Geld verzichten.
Aber also ist das tatsächlich absolut unwichtig, woher dieses Geld kommt? Würdest du sagen, das ist neutrales Geld? Kann Geld neutral sein?
Also weißt du, wenn ich Geld möchte für ein Projekt, nicht? Wenn ich als Produzent, wenn ich selbst Produzent bin für meinen Film, dann möchte ich einfach das Geld, nicht? Und dann versuche ich mein Ding so darzustellen, damit das Geld kommt, nicht? Ich versuche nicht noch die Leute zu provozieren, nicht? Ich versuche zum Beispiel den Bund nicht zu provozieren, indem ich sage, das ist jetzt die große Kunst, die ich da mache. Weil das Wort Kunst, das hat einen sehr, sehr großen Abwehrreflex. Erzeugt das im durchschnittlichen Kinopublikum, nicht? Das behalte ich dann für mich. Ich mache aber trotzdem das nachher, was ich darunter verstehe, nicht? Das heißt, ich fürchte mich eigentlich nicht so sehr vor der Schere von außen, nicht? Also ich denke, wir leben hier in einer sehr privilegierten Situation. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich habe eigentlich für alles, also ich wüsste kein anderes Land, wo ich das hätte realisieren können, muss ich ganz ehrlich sagen. Die einzige Angst, die ich habe, ist die Schere in meinem eigenen Kopf, nicht? Da muss man immer wieder ganz, ganz, ganz stark aufpassen.
Und worin besteht sie?
Ja, ich meine, ich stehe unter Einfluss, permanent. Also ich bin permanent diesen Anforderungen ausgesetzt, diesen Erwartungen, ja, diesem Druck auch, der sich immer wieder ändert. Im Moment ist es ganz stark diese Art von Erfolgsdruck, nicht? Also die sich in Zahlen äußert, in Listen und Statistiken.
Sie haben schon das Stichwort politische Kunst oder Gesellschaft und Kunst gegeben. Ich würde gerne noch auf die dritte These zu sprechen kommen, in der es darum geht, in der Krise schreit die Gesellschaft nach politischer, gesellschaftlich relevanter Kunst. Was genau das aber sein könnte, da gehen die Meinungen von Politik, Wirtschaft und Publikum weit auseinander. Hat sich das verändert in den letzten 10 Jahren? Ist es schwieriger zu sagen, heute, ich möchte politische Kunst machen oder ich möchte politisch Kunst machen? Ist das für Sie ein Thema, Marina Belobrovaja?
Also ich würde meinen, dass es keine Krisenzeiten braucht, um politisch motivierte Kunst zu machen und anzuschauen und zu brauchen. Dabei ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass politische Kunst die Politik nicht ersetzen sollte. Das macht der Kunst nicht gut. Und das macht der Gesellschaft nicht gut, weil die Gesellschaft braucht eine Politik, die bestimmte Interessen vertritt, die auf ganz anderen Ebenen kämpft. Und politische Kunst kann eben die Politik nicht ersetzen, weil politisch motivierte Kunst, glaube ich, nicht darum geht, klare Forderungen zu formulieren, klare Manifestationen zu vollziehen oder sich mit gewissen Ideologien zu verbündeln, sondern darum eher Fragen die ganze Zeit aufzuwerfen. Und das Politische der politisch motivierten Kunst besteht, glaube ich, darin, dass sie einfach permanent dranbleibt und permanent diesen kritischen Blick aufrechterhalten kann und Zustände hinterfragen kann, eben ohne eine klare Antwort darauf zu geben. Das kann man dann eben in der Politik tun.
Aber das ist Ihr Anspruch als Künstlerin?
Ja, das ist mein Anspruch als Künstlerin in meiner Arbeit. Eben unaufhörlich die bestehenden Zustände zu hinterfragen und zu thematisieren, immer mit diesem Aufpassen von zu polemisch zu werden oder zu plakativ zu werden, weil das ist ja nicht mein Anliegen, den Leuten meine private politische Position zu unterbreiten. Vielmehr will ich eine Konstellation schaffen, in der erst die Leute anfangen, nach Antworten zu suchen.
Also Kunst als eine Auseinandersetzung mit Wahrnehmung auch oder mit der Veränderung von Wahrnehmung.
Als ein Anstoß, diese Wahrnehmung zu aktivieren und zu hinterfragen.
Gehen Sie damit, Peter Lichti?
Ja, absolut. Also es ist zentral. Ich würde auch sagen, sowieso, erstmal würde ich sagen, gute Kunst ist immer politische Kunst. Also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Und ich denke, dass Kunst dazu da ist, also ein wichtiger Teil der Kunst, die Wahrnehmung zu schärfen, die Leute wach zu halten, nicht? Nicht nur kritisch, sondern einfach wach generell, nicht? Einfach da zu sein, dass die Leute sehen lernen, hören lernen, dass es nicht lasch ist, dass man nicht einfach so lasch wird. Dass die Kunst auch immer ein bisschen stört, aber auch aufmuntert, was auch immer. Das, denke ich, ist die Aufgabe der Kunst. Und erst dann sind die Leute überhaupt in der Lage, politisch eine Art Selbstbewusstsein oder Bewusstsein zu entwickeln. Hingegen denke ich nicht, dass die Kunst direkt Einfluss nehmen kann auf die Politik. Das sind zwei total verschiedene Sprachen, nicht? Ich bewundere jeden Realpolitiker, also die haben es nicht einfach. Sie werden noch viel härter kritisiert als wir. Es ist wahrscheinlich auch sehr schwierig. Aber es ist immer eine sehr plakative Sprache, die dann trotzdem mit Inhalt verbunden sein muss, nicht? Bei uns würde die plakative Sprache eigentlich den Blick verstellen, statt zu öffnen. Nicht? Also ich sehe da ein absolut. Die Politik muss auch immer versuchen, wirklich ganz vorne zu sein. Nicht? Also Politik macht Fortschritt, muss lernen. In der Kunst gibt es keinen Fortschritt. Nicht? Kunst reagiert. Kunst bringt immer einfach etwas zum Ausdruck, macht aufmerksam. Aber Kunst ist nicht progressiv.
Wenn wir jetzt von der Kunst als Augenöffnerin oder als Wahrnehmungsgestalterin sprechen, Sie, Marina Belobrowaja, haben den Begriff der Jetztzeit, in der die Kunst stattfindet, vorhin ins Spiel gebracht. Frage, wie hat sich das verändert, dieses mit der Wahrnehmung, in der Wahrnehmung, im Heute-Arbeiten? Wird das schwieriger, wenn eben die Umwelt lauter wird, fordernder?
Es wird insofern schwieriger, als die Vereinnahmung wahrscheinlich noch ein viel fieserer Feind der freien Äußerung ist als die Zensur, nicht? Was können wir tun gegen die permanente Vereinnahmung, nicht? Was können wir tun, dass wenn der Büchel da in Wien irgendwelche Swingerclubs installiert in der Sezession, dass das nicht einfach beklatscht, belächelt und weiß ich was wird, nicht? Also die Parteien benutzen das, um ihre Aufgeschlossenheit zu demonstrieren, nicht? Also die Frage, kann man noch provozieren? Ich denke, dass das ganz schwierig geworden ist in der Kunst, dass die Kunst nicht mehr über Provokation funktionieren kann.
Sie lächeln.
Ja, also ich bin total einverstanden, dass das schwierig ist. Weil, also die Geschwindigkeit ist wirklich eine andere, glaube ich auch. Und die Vereinnahmungsstrategien sind andere. Und das ist ein sehr großes Problem. Es ist auch sehr schwierig, sich von diesem erklärten White Cube, also Kunstkontext, zu distanzieren als Kunstschaffender und mit Provokation zu arbeiten. Es ist sehr schwierig, den öffentlichen Raum als Bühne in Anführungsstrichen für sich zu beanspruchen. Bin ich total einverstanden. Aber ich glaube daran, dass man mit Provokation arbeiten kann. Und zwar wird die Geschwindigkeit natürlich, also die Anforderung an die eigene Denk- und Umdenkgeschwindigkeit natürlich größer. Man muss die ganze Zeit neue Strategien überlegen. Das heißt natürlich nicht, dass man Provokation irgendwie zum Ziel der Arbeit macht, aber das ist eine Methode. Und ich glaube schon, oder ich möchte daran glauben, dass man immer wieder diese Vereinnahmungsstrategien überlisten kann. Also muss. Wie siehst du das? Muss man das überhaupt oder bewegt man sich eigentlich woanders?
Es kommt halt darauf an. Ich meine, das klingt nach Agitation oder irgendwie. Ich glaube, man muss auf jeden Fall, man muss immer wieder dagegen ankämpfen. Man muss ankämpfen, man muss neue Strategien finden, um den Kontakt nicht zu verlieren zu dem, was passiert. Nicht? Ich suche ja nicht einfach nur, ich möchte ja nicht als Besserwisser auftreten in der Kunst. Nicht? Ich möchte eigentlich in Kontakt treten. Ich suche den Dialog im Grunde genommen. Ich möchte ja selber daran wachsen. Nicht? Also ich meine, ich muss ja erstmal mich überzeugen von irgendetwas, was im Übrigen das absolut Schwierigste ist, das es gibt, bis ich mal überzeugt bin von irgendwas. Nicht?
In einem Text von dir, in einem Statement von dir, den ich gelesen habe auf deiner Homepage zum Hans im Glück, da war ein Satz, ich weiß nicht, ob ich das elegant genug wiedergeben kann, aber es ging eigentlich darum, ein geteiltes Glück ist ein doppeltes Glück und ein geteiltes Leid ist ein halbes Leid. Und irgendwo an einer anderen Stelle erwähnst du, man kann quasi über das Traurige und Dramatische nicht ernsthaft, also nicht dramatisch sprechen. Und ich fühlte mich so verbunden diesem Satz, weil ich finde auch, es braucht unbedingt die Ironie als Sprache, als Überlebensstrategie, als dramaturgisches Mittel. Und ich glaube, in deiner Arbeit ist das sehr stark verankert, immer wieder. Und dadurch ist da auch so viel Platz für das Traurige zwischen den Zeilen.
Ja, ich glaube, es gibt ja nichts Peinlicheres, als wenn wir uns zu sehr ernst nehmen, nicht? Also, wenn wir einen Auftritt haben und man permanent den Zeigefinger sieht im Hintergrund, nicht? Also dieses Oberlehrergehabe, nicht? Ich meine, du sagst dem Ironie, das finde ich schon. Also ich meine vor allem die Selbstironie. Ich finde, die Selbstironie ist vor allem wichtig. Und dann vor allem auch der Humor, nicht? Aber Humor kann man nicht diktieren. Und wie entsteht Humor? Wie entsteht Poesie? Ich glaube einfach, indem man sich aussetzt, indem man keine Angst hat, indem man sich aussetzt und in die beschissensten Situationen kommt, wo man am Schluss einfach nur noch lachen kann, nicht?
Ja, damit thematisierst du eigentlich sozusagen das Kernproblem oder das Hauptthema, mit dem ich in meinen Arbeiten, während ich sie konzipiere, immer konfrontiert bin. Aber ich versuche einfach in jedem Projekt eine Balance zu finden zwischen der direkten Botschaft, die eben nicht einfach nur moralisch und predigend und pädagogisch wird, sondern sich öffnet, nicht zum Plakat wird, nicht zu einer ideologischen Manifestation. Aber es ist immer wieder ein Riesenthema und für mich eine Herausforderung, das hinzukriegen, diese Offenheit und diese Ironie beizubehalten.
Ich glaube, wir sind beim Thema Anspruch angelangt, wieder bei der Qualität, von der wir am Anfang gesagt haben, dass die vielleicht auch in der öffentlichen Debatte immer mehr ausgeklammert wird. Ich möchte hier einfach mal einen Punkt setzen und mich ganz herzlich für das Gespräch bei Ihnen bedanken, Peter Lichti und Marina Beloprovaja.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.